Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem kleinen Podcast Gary to Go. Ich hoffe, wo immer ihr auch gerade seid, ihr sitzt entspannt und habt Zeit und Lust, meinen kleinen Geschichten zu lauschen. Heute bin ich wieder nicht allein, heute habe ich mir Verstärkung geholt und zwar meinem Papa. Nach dem Hinduismus Part 1 kam sehr viel positiver Feedback von euch und der Wunsch nach mehr. Und ich weiß nicht, wie viel mehr ich euch bieten kann, aber einmal mehr auf jeden Fall. Und das passiert heute. Wir wollten heute nämlich ein bisschen über das Kastensystem philosophieren. Und mit wem könnte ich das besser tun als mit meinem Papa? Und deswegen habe ich den heute natürlich wieder dazu geholt und heiße ihn herzlich willkommen. Proudly presents mein Papa. Hi Papa.
Hallo.
Hast du Lust und Zeit, mit mir ein bisschen über das Kastensystem zu reden?
Wir versuchen jetzt.
Wir versuchen es jetzt, ne? Weil es ist anscheinend eine sehr komplexe Sache, wie so vieles im Hinduismus. Und oftmals greife ich meinem Papa auch dazwischen, wobei er gerade dabei ist, irgendwas zu erklären, weil ich einfach zu ungeduldig bin. Deswegen gelobe ich mich jetzt ein bisschen zusammenzureißen und empfehle euch auch, ein bisschen euch entspannt zurückzulehnen. Denn natürlich wird es nicht einfacher, ja? Aber es bleibt mindestens gleichermaßen interessant. Dann würde ich einfach mal mit meiner ersten Frage anfangen, Papa. Woher stammt denn das Kastensystem? Wo hat es seinen Ursprung?
Ursprung, das ist wie alles im Hinduismus, ne? Das ist Sanatan Dharma, kann man sagen. Das ist sehr, sehr alt erstmal. Aber Ursprung, kann man sagen, ursprünglich gab keine Kastensystem im Hinduismus. Mhm. Erstmal in Rigveda hat man in einem Hymen, Hymen nennt man, oder Mantra, hat man über die Kastensystem geredet, wie die Kasten erstanden sind. Und da sagt man, von Vishnu die Kasten erstanden sind. Und von Vishnus Kopf ist Lehrer erstanden, seine Aufgabe ist zum Lernen oder Lehren. Dass der die Vedas lernt und philosophiert. Und die anderen Leute, die lehrt, übergibt, die sind Brahmane. Zweite Kaste ist von Arme
entstanden.
Das ist die Leute, die schützen müssen, die Kshatriyas, die sind König. Deren Aufgabe ist, so Gesellschaft zu schützen.
Also Könige und?
Krieger.
Genau, zu den Kshatriyas gehören die Könige und die Krieger. Das ist die zweite Kaste.
Dritte Kaste ist Vaishya und das ist von Bauch. Erst dann.
Ja, die Eselsbrücke ist auch jetzt nicht verkehrt, ja?
Die sind zuständig, die Gesellschaft zu ernähren. Die sind Landwirte oder Geschäftsleute.
Ja.
Und die Füße tragen alles, ne?
Ja.
Die sind Diener. Die sind Shudra, die sind in Gesellschaft zuständig, die Gesellschaft zu dienen. Handwerker gehören dazu, die viele Arbeiten machen für Gesellschaft.
Also quasi moderne Arbeitnehmer. Ja. So können wir das auch sagen,
ja.
Oder?
Ja.
Okay.
So, das ist erstmal in die Rigveda, die Kastensystem kommt. Ne?
Bevor du da jetzt noch weiter in die Tiefe gehst, würde ich dich einmal bitten, noch mal ganz kurz was zu den Veden zu sagen, weil das haben wir heute noch gar nicht und das haben wir das letzte Mal auch nicht. Denn der Begriff Veden kennt der eine oder andere vielleicht schon und die Veden sind, wenn ich das richtig sage, einer der ältesten Schriftstücke, religiösen Schriftstücke, die existieren und die vor allen Dingen noch existent sind. Habe ich das richtig gesagt?
Ja, du hast das richtig gesagt und letztes Mal haben wir auch darüber gesprochen, dass Ursprung die Veda sind die ältesten Bücher Hinduismus.
Aber nicht nur eigentlich des Hinduismus, sondern oder eigentlich
für die Menschheit, die gerade existieren.
Genau, weil die anderen Bücher, heilige Bücher, wurden entweder schon zerstört oder die da sind, sind jünger als die Veden, die ja immer noch existent sind.
Ja.
Okay, das erstmal grundsätzlich zu den Veden. Die Veden sind ja eines der wichtigsten Schriftstücke in unserer Religion. Und in einem dieser Schriftstücke, hast du gerade gesagt, in
Rigveda
wird das erste Mal über das Kastensystem philosophiert.
Ja, wie er entstanden ist.
Wie es entstanden ist, ja.
Ja, das ist von der Gottheit entstanden, das ja. kannst du sagen.
Von der Urseele.
Von Vishnu.
Von Vishnu, ja, stimmt, nicht von der Urseele. Ja, Vishnu ist ja quasi eine Abzweigung der Urseele und daraus wiederum ist dann...
Und seine Aufgabe ist, die Gesellschaft zu...
Schützen.
Erhalten, das ist... Das, ja, schützen, ja.
Schützen.
Ja. Und dann, der kann das nur das Wasser machen.
Genau, okay.
Dann zweites Mal kam diese Kastensystem in Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ist auch ein sehr bekannte Bücher, heilige Bücher aus Hinduismus. Die sind viele Bücher.
Ja.
Aber Bhagavad Gita nennt man das eine der wichtigsten Buch. Und der hat eine, kann man sagen, eine Zusammenfassung von Hinduismus gibt das in diesem Buch.
Also wenn man quasi die kurze und knappe Form des Hinduismus lesen will, dann sollte man sich das Bhagavad Gita zu sich einverleiben.
Das ist das Wichtigste, sagt man.
Okay, das ist eigentlich das, wie einer der wichtigsten Bücher von den vielen, vielen Büchern, die wir haben in Indien, ist das Bhagavad Gita.
Bhagavad Gita.
Ja.
Und in Bhagavad Gita, Krishna, der sagt, Vishnu sagt, über diese Kastensystem.
Mhm.
Aber in diesem Kastensystem sagt er mehr über die Funktionalität.
Also das Kastensystem selbst sagt mehr über die Funktionalität. Das
Funktion, die Gesellschaftsfunktion.
Ja.
Er sagt, jede Person, der hat eine Neigung. Was, mhm. Und danach ist ein Kasten.
Zugehörigkeit.
Kastenzugehörigkeit. Und jeder muss in die Funktion richtig machen, damit die Kaste, Gesellschaft harmonisiert bleibt, ne? Richtig funktioniert. Und solange man seine Funktion richtig macht, seine Pflicht oder seine Funktion richtig
Verantwortung.
Tut, Verantwortung, dann ist es egal, welche Kaste der gehört.
Ja.
Und wenn man genau seine Pflicht tut,
ja.
seine Karma ist seine Pflicht oder ja. nach seiner Kaste, dann erreicht er die gleiche Sache, wie sagt man, dass du wirst in Urseele verschmelzen.
Also wenn du deinem Verantwortungsbewusstsein, deiner Neigung entsprechend in deiner Kaste gut erfüllst, dann ist die Chance, dass du mit einem reinen Karma quasi, anstatt wiedergeboren zu werden, das haben wir ja letztes Mal gehabt, nicht wiedergeboren wirst, sondern mit der Urseele verschmilzt und deinen Frieden findest quasi.
So,
das ist ja eh unser Ziel, ne?
Das Hinduismus. Das hat Krishna gesagt.
Das hat schon Krishna damals gesagt.
Aber er hat auch gesagt, diese Kasten braucht man wegen der Funktion in der Gesellschaft.
Genau.
So, da ist keine Funktion ist niedriger, keine Funktion ist höher.
Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was man hier dazu sagen muss und kann. Der Ursprung des Kastensystems ist sehr rein. Sehr rein und sehr klar strukturiert. Und es geht nicht darum, dass einer besser ist und der andere schlechter ist, sondern dass es wie ein Zahnrad ist. Und jeder, wenn er seine Verantwortung gut macht, ein wunderbares, schönes, großes Ganzes daraus entstehen kann. Richtig? Einer alleine kann nicht die Welt verbessern, drehen oder wenden, sondern es braucht in dem Fall vier Systeme, die ineinander übergreifen, damit das einfach eine Einheit ergibt.
Egal welche Gesellschaft ist, auch sogar welche Firma ist. In Firma gibt es auch verschiedene Leute, die haben verschiedene Funktionen.
Mhm.
Keine ist wichtig oder keine unwichtig.
Ja.
Wenn einer der Niedrigste auch, der seine Arbeit nicht macht oder ihre Arbeit nicht macht, dann die Firma wird nicht funktionieren.
Richtig. Ja, richtig. Schöner Vergleich. Ja, einfacher, schöner Vergleich. Und das war ja quasi der Ursprung. Der Ursprung war ja sehr rein. Und wie gesagt, es gab kein Gut oder Schlecht, sondern es gab nur, mach deine Verantwortung, die du zu tragen hast in der Gesellschaft, mach sie klar und rein und dann passt es.
Okay, das ist eine Sache, dass wir jetzt gesprochen haben. Die Kastensystem. Ursprung ist, wie das entstanden ist. Und da gibt es auch ein Buch in Indien von Manu Smriti nennt man. Da wird ein bisschen mehr detailliert über die Kasten, der Verantwortung, wer was macht, Lehrer was Lehrer, wie man Lehrer muss man benehmen. Weil seine Hauptaufgabe ist nur lernen. Ne? Das sind Voraussetzungen, aber in diesem Buch. Lass das. das kann ein bisschen kompliziert werden. Aber da steht die Listen für verschiedene Kasten in diesem Buch. Und da steht auch über Ashram, habe ich auch über Ashram letztes Mal gesagt, dass die vier Abschnitte für das menschliche Leben, Brahmacharya lernen, dann Grahastha, wo man Familie gründet und dann weiter und weiter, jede 25 Jahre. So das steht in diesen Büchern, da kam später, der Manusmriti. Und danach kam eigentlich, was du gesagt hast, warum diese Kasten heute von Geburt her.
Das habe ich noch gar nicht gesagt. Das hätten wir, würden wir jetzt sagen. Ja. Aber das habe ich noch nicht fragen, gesagt. Ja.
Du hast das früher gefragt. Woher kam das? Diese Leute, die verschiedene Kasten, die haben Ego gehabt. Ne? Wie heute auch. Nicht jeder hat, wenn er ein Geschäft hat, dann werden seine Kinder das Geschäft weitermachen. Ein Arzt möchte, dass sein Kind weiter seine Praxis weitermacht und sowas. Und davon dieses Ego kam später in die Gesellschaft von verschiedenen Kasten, meistens die höhere Kasten, kann man sagen, Brahmane und Kshatriya und sowas. Ein König war, er wollte das sein können, dann weiter König werden natürlich. Mhm. Und davon kam diese Aberration, nennt man in Englisch. Hm? Aberration bedeutet diese Änderung, diese Trubheit. Ne? Das kam von diesem Gedanke, die Ego-Gedanke von verschiedenen Menschen. Und dann kam diese Sache, dass man von Geburt her bist du Brahmane, Geburt her bist du ein Kshatriya, obwohl du keine Funktion machst in Gesellschaft.
Genau.
Ich bin zum Beispiel vielleicht ein Brahmane, aber ich bin ein Landwirt. Dann bin ich eigentlich kein Brahmane.
Ja.
Aber heute sagt man, weil ich zu Brahmane geworden bin, dann bin ich ein Brahmane. Heutige Gesellschaft.
Ja.
So diese Änderung kam inzwischen wegen die Ego, was in Menschen sind. Mhm. Ursprünglich, wie du gesagt hast, das war ein reiner Gedanke. Ursprünglich war nichts, dass du Brahmane bist, wenn du als Brahmane geboren bist. Da war wichtig, welche Neigung du hast, welche Fähigkeiten du hast. Aber später, im Laufe dieser vielen Jahre, das ist immer wieder schlechter geworden, kann man sagen. Und jetzt, in indischer Gesellschaft, das ist eine gute Sache, in Hinduismus, da gibt es kein Dogma. Die wollen immer korrigieren, ändern. Auch in der Gesellschaft. Je nachdem, das ist auch sehr wichtig, das du musst wissen. Nicht ist permanent oder permanent und fest. Alles hängt von Zeit und Raum. Die Gültigkeit von etwas hängt von zwei Sachen, Zeit und Raum. Mhm. Nicht nur Zeit und nicht nur Raum.
Sondern das Verhältnis von beiden.
Beide. Was in Indien vor 2000 Jahren gültig war,
ja,
das wird jetzt nicht mehr gültig sein. Deswegen, dass die Religion oder die müssen auch ändern. Und das ist in Hinduismus eine gute Sache. Die sind resilient, nennt man in Englisch. Resilient und die sind anpassungsfähig.
Also sie sind auch nicht starr. Der Hinduismus ist keine starre Religion, die, wie du schon sagst, keine Dogmata vertritt, sondern sie ist immer in Bewegung.
Ja.
Ja, sie passt sich
in Zeit und Raum.
Raum an. So ist quasi wie Wellen, kann man sich das vorstellen.
Wie
eine Wasserbewegung, weil ein Wasser ist auch nicht starr. Je nachdem, was passiert, setzt sich etwas in Gang oder nicht.
Ja, das meine ich.
Ja.
Und indische Gesellschaft versucht ja, das zu korrigieren.
Diesen menschlich egoistischen Fehler im Kastensystem wieder in seine ursprüngliche Verständnis zu bringen.
Ja.
In sein ursprünglichen Verständnis zu bringen.
Es ist nicht einfach.
Ja, das glaube ich.
Weil dieser Gedanke ist im Kopf sehr stark geprägt.
Verankert.
Aber das ist versucht und indische Regierung macht sogar extra Gesetze, damit dieses Kastensystem abgeschafft wird.
Und man darf natürlich auch nicht vergessen, ne? Ich sage das auch sehr gerne immer wieder, wenn wir in Diskussion treten, also wenn ich mit euch in Diskussion trete, Indien ist ein sehr, sehr großes Land und es ist natürlich, also erstmal ist Knowledge the key, ne? Das wissen wir nun alle. Und das andere ist aber auch wiederum, wo du lebst in Indien, ob du in einer Stadt lebst oder in einem Dorf lebst, je nachdem, wo du lebst, mahlen die Mühlen natürlich auch ein bisschen langsamer. Und wenn du in einer dörflichen Region lebst, Papa, verbessere mich, wenn ich was Falsches sage, dann sind alte Traditionen und Werte ein bisschen stärker verankert als natürlich in der Stadt, wo die Leute schon moderner unterwegs sind, mehr Sachen hinterfragen und das anders sehen.
Das hast du gut gesagt. Heute in große Städte, fragt keiner, welche Kosten du gehört. Oder wenn du in einer Firma arbeitest, zum Beispiel Infosys, große Firmen oder ABB oder egal welche.
Bosch oder XY.
Oder in Indien gibt es Tata oder sowas. Da fragt keiner, welche Kaste du gehörst. In großen Städten und Hochhäusern, die Leute wohnen, keine Frage, welche Kaste du gehörst. Noch eine Sache, das ist sehr wichtig. In Slums fragt man auch keine Kaste, du gehörst.
Ja, okay.
In Slums sind die alle arme Leute, die kommen von verschiedenen Regionen aus Indien, ne? Arbeit zu suchen. Da kann auch Brahmane sein, der auch arm, eine Shudra sein, eine Wäsche sein, oder auch andere Kaste, ein Christ sein oder ein Muslim sein. Die wohnen in Slums, die haben keine Kaste und keine Religion in dem Sinne.
Also die haben schon eine Kaste und eine Religion natürlich, aber es ist nicht so, dass alle die, ich möchte dich einmal kurz verbessern, damit das korrekt gesagt wird. Also natürlich haben alle Menschen, die in Slums wohnen, auch eine bestimmte Religion oder eine bestimmte Kaste. Es wird aber nicht differenziert, denn in Slums geht es nicht darum, welche Kaste du hast, ja, sondern es ist dein Lebensweise, die dich dahin gebracht hat, wo du jetzt gerade bist. Es kann ein Studierter sein, der keinen Job gefunden hat und auf eine falsche Fährte gekommen ist, genauso wie jemand, der von Anfang an einfach keinen Bock hatte zu arbeiten oder vielleicht den Drogen verfallen ist. Es ist völlig egal, aus welcher gesellschaftlicher Schicht du kommst in den Slums. Wenn du arm bist oder wenn du es vergeigt hast, dann hast es vergeigt. Und deswegen lebst du da nicht, weil du einer unteren Kaste angehörst, sondern weil du es simpel und einfach vergeigt hast. Richtig.
Okay.
Kann man das so sagen? Weil es geht darum, dass man weiß, dass nicht alle, die in den Slums leben, eine unberührbaren sind oder eine niedrige Kaste angehören. Weil das ist der Grundgedanke, den viele Leute haben in Europa. Ne, Brahmen sind da oben, erste Kaste, und die Unberührbaren sind da unten, und das sind nur die Leute, die in den Slums leben. Und das ist ja
falsch. Das ist total.
Ne, das ist falsch, und das war uns beiden auch jetzt nochmal wichtig, das klarzustellen. Natürlich geht es denen nicht gut, wenn sie in den Slums leben, aber es ist nicht abhängig von Kaste.
Es ja? ist die Situation, wo sie wohnen, zum Beispiel. Meistens in Slums, die Leute kommen von Dörfer oder so.
Und von weiter her, um in die Stadt zu
kommen. Die
haben keine
Arbeit und dann gehen so große Städte. Und dann, was ich gesagt habe, wenn die Leute reich sind oder während sie reiche Leute arm sind, da ist kein Unterschied. In großen Städten, Hochhäuser, die reichen Leute, wenn da wohnen, da
ist egal, von welcher Kaste sie sind. Ja.
Und auch in Slums, wo die alle Arme wohnen,
ist auch egal, von welcher Kaste sie sind. Ja.
Da sind auch Leute von alle Kasten.
Ja.
In Dörfer ein bisschen anders ist das. In Dörfer ist, das ist die Kasten war mehr wie ein Clan war das.
Ja.
Vielleicht du hast auch gesagt, viele Leute sagen, in Indien gibt es viele Kasten, Subkasten. Unter diesen Kasten sind viele Subkasten und die gehören als Clan zusammen.
Okay.
Und die sind auch ein soziales Sicherheitssystem.
So wie eigentlich die modernen Clans, in Deutschland hat das Wort Clan eher eine Negativbehaftung, aber im Grunde genommen wie so eine Zusammengehörigkeit, ja? Die passen aufeinander auf und das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Gangstermachenschaften zu tun, sondern einfach in ihrer Kaste, in ihrer Bestimmung, in ihrer Arbeit, in ihren sozialen Standpunkt sind sie füreinander, untereinander verantwortlich und helfen sich gegenseitig und unterstützen sich.
Das sind die, erst die Staat gibt, dass eine soziale Sicherheit kommt von Staat. Aber früher war das nicht so, deswegen die sogenannte Gruppierung, die haben für sich gekümmert.
Weil es keinen Sozialstaat gab. Jetzt mit dem Sozialstaat ist es zumindest gesetzlich einiges geregelt. In der Umsetzung, ja, jetzt kommen die Kritiker, ja, ist aber immer noch so und so. Ja, die Umsetzung dauert halt ein bisschen länger und es kommt auch nicht in allen Ecken gleichermaßen an. Das, da gebe ich euch recht, aber nochmal, um es nochmal ganz klar zu sagen, Indien ist groß, wir haben sehr viele Menschen in einem kleinen Fleckchen Erde und es tut sich was, aber es wird sich sehr langsam was verändern. Aber wichtig ist am Ende des Tages, dass sich was verändert und nicht, dass es, wie schnell sich etwas verändert. Ja? Also würde ich sagen, haben wir heute schon mal so ein bisschen einen kleinen Einblick über das Kastensystem bekommen. Ich hoffe, du bist auch jetzt gerade so mit deiner eigenen Erläuterung zufrieden.
Ja.
Oder brennt dir noch irgendwas in den Fingern, was du unbedingt loswerden musst?
Nein, erstmal nicht, weil das ist die einfachste Erklärung für das Kastensystem. Es gibt Kastensysteme. Okay, eine Sache kann man sagen, das ist die Kastensystem, früher war sehr streng. Wenn man zum Beispiel das Kastensystem hat geändert, habe ich dir gesagt.
Mhm.
Es ist nicht mehr in Indien mit Fähigkeiten, es ist mehr mit Geburt. Hm? Das ist leider so. Und das ist geprägt oder fest in die Köpfe. Und diese Verbesserung, diese positive Sache, was die Staat macht und die Leute, was sie abschaffen wollen, damit ist das Kastensystem zur Zeit mehr oder weniger in nur mit Heirat.
Hm? Hat es einen größeren Stellenwert?
Wenn man heiratet, heiratet man gleiche Kaste. Das war, das ist dieses Dogma war da.
Dieses Dogma war da. Die Betonung liegt tatsächlich auf war.
Ja, meine, im Zusammenleben war das nichts. Die Leute haben zusammen gefeiert, zusammen gegangen, Geschäfte gemacht. Das war nicht so, dass eine Brahmane hat keine Geschäfte mit Shudra gemacht oder umgekehrt. Hm?
Mhm.
Aber es ging nur, wenn man heiraten muss, dann hat man in gleiche Kaste geheiratet. Das war in Indien gang und gäbe.
Sehr weit verbreitet, würde ich sagen.
Und jetzt aber langsam wird diese Sache ist auch ein bisschen gelockert, kann man sagen. Die Leute heiraten jetzt in andere Kasten. Viele sagen, okay, es muss nur ein Hindu sein, dann die kann mit Hindu arbeiten, egal welche Kaste, das kommt schon dieser Gedanke. Und das ist das wichtigste Sache, dass man zusammen integriert. Da sagt man in Indien eine Sache, Roti und Beti. Roti bedeutet Geschäfte und Beti bedeutet Heirat. Je mehr in zwischen verschiedenen Gesellschaften diese Roti und Beti Verbindung gibt, desto mehr integrieren sie miteinander. Hier auch, meine, egal welche ist das.
Ja.
Wenn eine Deutsche mit einem Französischen heiratet, oder dann, wenn mehrere heiraten gibt, dann wird mehr Integration geben. Oder ein Christ mit einem Hindu heiratet oder umgekehrt, dann die verstehen einander und dann wird bessere Integration geben. Und das passiert gerade in indischer Gesellschaft.
Ja, das stimmt.
Und dadurch wird auch die Kastensystem langsam nicht so wichtig werden.
Weil der Ursprung im Hinduismus, und das fand ich bei Teil 1 ja eigentlich auch so schön, eigentlich ist der Ursprung des Hinduismus, so wie bei vielen Religionen auch, aber wir reden ja jetzt nun über den Hinduismus, der Ursprung ist ja ein reiner Gedanke. Der Hinduismus hat ja keine Dogmas, der sagt, du musst dies und das machen, du darfst keinen Christen lieben oder du darfst nicht das machen oder du darfst nicht dies machen. Und da kommen wir, indem wir da wieder uns back to the roots quasi wieder dazu besinnen, kommen wir ja eigentlich da ja auch wieder hin zurück, dass wir nicht in dieses egoistische selbstverherrlichende Prinzip denken wie es ja jetzt eigentlich quasi entstanden ist über die Jahre hinweg, sondern dass wir wieder zurück zu den Ursprung gehen, so wie der Hinduismus eigentlich auch seine Berechtigung hatte oder seinen Sinn hatte. Ne? Ist doch so.
Ja.
Und ich finde auch, dass man das auch in der Gesellschaft tatsächlich, auch gerade bei den jungen Leuten, bei den älteren Leuten, wir hatten heute Morgen schon mal eine Diskussion mit meinen Eltern tatsächlich zusammen. Es ist bei den älteren Leuten tatsächlich, ist dieses Traditionsdenken unbewusst oder bewusst, selbst bei den smartesten Menschen bei uns ist es irgendwie noch geprägt, dadurch, dass sie so groß geworden sind. Aber bei den jungen Generationen ändert sich schon einiges. Allein in unserer Familie haben viele in unterschiedlichen Kasten geheiratet und es war auch nicht wirklich ein Diskussionsthema gewesen. Ja? Es sind jetzt mittlerweile andere Werte, die wichtig sind und nicht nur, welchen religiösen Hintergrund man hat. Wobei natürlich die gleiche Kaste und der gleiche religiöse Hintergrund oftmals einige Dinge erleichtert. Weswegen die ältere Generation diesem Prinzip auch immer treu geblieben ist, weil das hat bestimmte Sachen erleichtert und bestimmte Diskussionen einfach aus dem Weg geschafft. Wenn man natürlich mit unterschiedlichen Traditionen, unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zusammentrifft, und das ist beim Kastensystem dann ähnlich, der eine hat, was weiß ich, der Brahmin ist hauptsächlich Vegetarier, ja, einer aus einer anderen Kaste, der darf und isst gerne Fleisch, ja, deswegen gibt es auch diese unterschiedlichen Essgewohnheiten im hinduistischen Glauben. Es kommt darauf an, in welcher Kaste du bist und inwieweit du was essen kannst und darfst und sollst. Gibt's halt eben Diskussion, ne? Weil Liebe Essen verbindet und Liebe geht durch den Magen, ne? Wir wissen es alle und das ist jetzt nur eine Kleinigkeit. Aber das müsst ihr in vielerlei Dingen sehen. Und um vielerlei Diskussion oder unnötigen Stress zu vermeiden, hat man halt eben bevorzugt in seiner eigenen Kaste geheiratet. Aber was sie natürlich alle gleich haben, egal in welcher Kaste sie sind, sind ihre Feiern. Der Hindu, der feiert für sein Leben gern und gefühlt jeden Tag im Jahr 365 Tage. Wir haben im ersten Podcast gelernt, wir haben wie viele Millionen Götter?
33 Millionen.
Oh Gott, ich kann mir diese Zahlen nicht merken. 33 Millionen Götter. So viele Tage gibt es gar nicht, aber wir haben immerhin 365 Tage und dann kann man alle 10 Gottheiten zusammen oder vielleicht noch mehr zelebrieren. Und das tun die Hinder. Ja, die Inder, die lieben es, ihre Feste zu feiern und jeder Gottheit zu huldigen. Wobei die Feste in Indien auch wieder besonders sind. Ja, auch da könnte es könnte so einfach sein, ist es aber nicht. Denn es kommt tatsächlich in Indien drauf an, in welcher Religion du lebst. Dementsprechend werden bestimmte Feste gefeiert, bestimmte nicht. Andere Feste werden gemeinsam gefeiert. Aber diesbezüglich würde ich auch wieder meinen Vater zu Rate ziehen. Denn ich glaube, der kann das viel besser erklären. Papa, wie ist das mit den Festen in Indien?
Wie du gesagt hast, in Indien gibt es viele Feste erstmal.
Ja, das habe ich schon festgestellt. Gefühlt jeden Tag sind wir am Halligalli machen.
Und die Feste, wie du gesagt hast, sehr viele Götter sind und wir feiern meistens sehr gerne den Geburtstag von Göttern.
Ja.
Zum Beispiel Ramas Geburtstag, Rama ist ein Avatar. Ramas Geburtstag ist Ram Naomi.
Ja.
Das kommt in April. Dann Krishnas Geburtstag ist Krishna Janmashtami. Das kommt irgendwann in August. Dann kommt Ganeshas Geburtstag, Ganesh Chaturthi.
Und so weiter und so fort. Also
sogar wir feiern Hochzeittag von Shiva, das ist Shivaratri. Okay. So, es gibt viele Feste, die haben Bedeutung, die haben Hintergründe, warum die gefeiert werden. Aber wichtig ist damit, die Menschen zusammen feiern. Und es gibt viele Feste, wo alle feiern zusammen. Es gibt die Feste, wo man zu Hause feiert, in einer kleinen Familie.
Aha.
Und es gibt die Feste, wo man in Gruppen feiert.
In Gesellschaft,
Gesellschaft, groß. Das ist so. Ja. Aber es gibt verschiedene Feste, wie du auch gesagt hast.
Und die Inder lieben ihre Feste, ja?
Eigentlich, Feste sind wichtiger als eigenen Geburtstag oder alle anderen
Ereignisse. Ja, das Gefühl habe ich tatsächlich auch schon öfters gehabt. Also da wird ein größerer Aufwand betrieben bei Festen, ja, als beim eigenen Geburtstag. Der eigene Geburtstag, gut, der ist auch wichtig, aber die Wertigkeit und die Bedeutung von gesellschaftlichen Festen hat eine ganz, ganz immens hohe im indischen Glauben und auch in indischer Gesellschaft. Und wie ist, also ja, es werden viele Feste gefeiert, aber ich habe ja auch letztes Mal mitgekriegt, dass es unterschiedlich ist. Also manche Feste werden im Norden mehr zelebriert als im Süden. Das nächste Fest wird im Osten mehr zelebriert als im Westen.
Das ist so, das ist richtig. Es gibt verschiedene Feste, die regional sind. Zum Beispiel, es gibt Onam, das wird in Kerala gefeiert.
Ja.
Pongal wird in Madras oder Chennai gefeiert. So, es gibt viele Feste. Es gibt sogenannte Lodi, ist in Punjab gefeiert und so weiter.
Aber es gibt einige Feste, die werden nicht nur regional gefeiert, ja, sondern die werden quasi in ganz Indien und außerhalb Indiens heraus von jedem Hindu, wenn möglich, zelebriert.
Ich werde statt viele Feste, über viele Feste zu reden, lassen die zwei Feste
rausholen, ja. Ich glaube auch, sonst artet das auch.
Bekannt sind, ne?
Ja.
Auch in der europäischen Gesellschaft. Eines Holi.
Ja, das Fest mit den Farben, wo, ne, das kennt ja alle. Das wird auch in Deutschland oder Europa gerne immer zum Frühlingsanfang zelebriert.
Und zweite ist Diwali.
Was jetzt ansteht, ne? Ja. Am 12. November, um es korrekt zu sagen, wobei das auch ein bisschen dehnbarer Begriff ist. Da kommen wir gleich zu, denn Diwali wird in 5 Tagen gefeiert und nicht nur an einem Tag. Aber der Main-Tag, der Haupttag, wenn man überhaupt einen Haupttag sich herausziehen könnte, wäre jetzt der 12. November für dieses Jahr, richtig?
Ja.
Dann erzähl doch mal ein bisschen was über Holi erstmal. Woher kommt Holi, damit die Leute auch mal verstehen, was Holi überhaupt ist?
Wie ich gesagt habe, die Feste werden gefeiert, erstmal Geburtstage oder Ereignisse.
Ja.
Ereignisse können, meistens sind Sieg der Güte.
Sieg vom Guten über?
Böse.
Über Böses.
Das ist die Hauptgrund. Die Holi ist auch ein Fest, dafür gefeiert wird.
Ganz kurz, versuch dich kurz zu halten, was ist die Geschichte von Holi?
Dann gebe ich die Geschichte von Holi.
Ja.
Es gibt viele Geschichten, aber gebe ich nur eine Geschichte.
Okay.
Es gab einen Dämon, der hieß Hiranyakashipu. Und der war sehr mächtig natürlich. Und der sagt, keiner ist mächtiger als ich. Auch Vishnu ist nicht mächtiger als ich. Gott.
Mhm.
Aber sein Sohn war sehr fromm.
Fromm und sehr rein.
Rein und er war Gott.
Er mochte Gott. Er hat an Gott geglaubt.
Er sagt, Vishnu ist größer, du bist nicht das Größte.
Ja.
Und der Dämon wollte seinen Sohn töten. Er hat versucht, viele Sachen hat er gemacht, aber Vishnu hat immer geredet.
Mhm.
Und dann kam er zu einer Idee, dass seine Schwester, Dämon, sie hat eine Kraft, die könnte durch Feuer gehen.
Also sie selber konnte durchs Feuer gehen, ohne sich zu verbrennen.
Ja. Und dann sagte er, okay, dann hat er seine Schwester gesagt, nimm den Neffe in den Arm und geh durch Feuer.
Ja.
Aber Vishnu ist immer der Retter, der ist immer Schutz seiner Leute.
Also der Dämon wollte eigentlich, dass die Schwester den Neffen durchs Feuer nimmt, mit den Hintergedanken, dass ja die Schwester, die ja durchs Feuer gehen kann, das überleben wird.
Ja.
Und der Sohn dann quasi elendig im Feuer verbrennt. Das war sein Gedanke von dem Bösen.
Aber der Vishnu, der hat den Sohn gerettet. Prahlad war gerettet worden.
Ja.
Und die Holika, die Name von Dämonin war Holika.
Ah,
Holi oder Holika.
Zusammenhang.
Und die war verbrannt in Asche.
Die eigentlich hätte gar nicht verbrennen können.
Ja.
Und somit hat der Neffe, der ja sowieso eine reine gute Seele hatte,
ist
überlebt und das Böse ist quasi im Feuer, mit dem Feuer dann verbrannt.
Und nächsten Tag.
Ja.
Das ist, da findet ein Tag vorher diese Holika-Verbrennung.
Ja.
Und in manche Städte in Indien, die machen eine wie Osterfeier natürlich.
Ja, ja, habe ich auch schon mal gesehen.
Und da wird eine Figur von Holika gemacht und eine Figur von Prahlad.
Den Neffen, denn das Baby.
Und die werden, wenn bevor die Feier anzünden, Prahlad wird gerettet und die Holika
verbrennt anfangen. Quasi, symbolisch.
Symbolisch.
Ja, und das wissen viele Leute nicht. In Deutschland wird ja quasi der Sieg über das Gute, also über das Böse, der Sieg über das Bösen vom Guten, das wird ja quasi zelebriert, indem man mit den Farben fröhlich herum feiert. Aber zum Holi-Fest gehört quasi der Tag davor, an dem diese Figur symbolisch verbrannt wird und der Neffe gerettet wird. Diese Prozedur gehört eigentlich zum Holi-Fest auch dazu.
Ja, ja. Und am nächsten Tag wird, die Leute sind happy und die feiern.
Genau. Das, was wir eigentlich hier kennen, ist quasi der zweite Tag, ja, den wir hier immer zelebrieren.
Obwohl die Kinder warten auf zweite Tage in Indien auch, weil das macht mehr Spaß.
Spaß, natürlich. Haben wir auch schon mal gemacht. Es ist so eine schöne Sause. Und
in Holi hat noch keinen Gedanke, das finde ich sehr gut. Du kannst egal, ein Feind oder Freund, ne, du kannst ihn besuchen und versöhnen.
Das ein Tag des Versöhnens quasi, ja, ist ja. Es auch, ein Fest, ja, des Versöhnens.
Und du kannst jeder gehen, egal welche Kaste und welche Religion, die werden mitgefeiert.
Okay.
So, das ist das beste Part in Holi. Und da wird immer Süßigkeiten angeboten, wenn jemand dich besucht. Ne?
Ja.
Und diese Farben schmiert und dann danach die Süßigkeiten angeboten und dann geht man weiter in eine Gruppe zu anderen Leuten.
Also quasi so ein Mischmasch aus Farbfest und Nikolaus singen oder Martin Luther singen. Mein Vater weiß jetzt weder noch, was Martin Luther singen noch Nikolaus singen ist. Weißt du?
Ja.
Ist ja auch so ähnlich. Hier geht man ja auch von Haus zu Haus mit Tüten. Und ja,
nein, das wird nicht gesammelt, weil du gehst weiter.
Ja, okay. Aber ja, so ähnlich auf jeden Fall.
Aber du kriegst, egal, wenn du besuchst deinen Nachbar erstmal, yeah, zum Beispiel. Ne?
Yeah.
Dann wir beide erstmal ein bisschen was essen und trinken, yeah, essen und trinken. Dann gehen wir beide zu dritten Nachbar, dann wir sind drei.
Dann geht ihr zu vierten Nachbar. Ach so, so. Ach ja, das ist auch ganz nett.
Dann gibt es eine Gruppe und so weiter.
Ne? Ja.
Oder Freunde besuchen, das ist egal. Aber das ist meistens von morgen bis mittags, wie er das gespielt, ne? Dann kommt jeder zu Hause und versucht seine
Farbe abzumachen, was dann nicht funktioniert. Wer einmal Holi-Farbe im Gesicht hatte, der weiß, das dauert, bis das weg ist. Ja. Aber es ist auf jeden Fall immer wirklich, es ist ein Fest der Farben und ein Fest der Freude.
Und dann heute, Krishna hat mit seinen Gopis, ne, auch das gefeiert.
Was sind Gopis, Papa?
Gopis sind die Mädels in deiner...
Groupies, meinst du?
Gopi, das Wort ist Gopi.
Ach so, Groupies gibt es aber auch.
Nein, das ist ein Unterschied. Krishna ist Hirte.
Hirte, ja.
Die Hirtinnen in seiner Umgebung.
Ach so.
Krishna und seine Freunde haben mit die das Fest gefeiert.
Mit den Mädels?
Mädels.
Oh, und die Frau, okay, gut. Oh. Was die Frau davon hielt, das lasse ich jetzt mal, weil Krishna hatte ja auch eine Frau.
Krishna hat eine Frau, aber das ist später.
Die kam ja später.
Ja, das war also bald Krishna, Jugendliche.
Der jugendliche Krishna, der hat das Faustdick hinter den Ohren, verstehe ich jetzt. Der hat dann mit den Hirtinnen-Mädels da auch und ordentlich...
Seine
Kumpels.
Kumpels.
Wir haben erstmal ordentlich gefeiert.
Ja.
Ach gut, ja, naja. macht ihn auf jeden Fall sympathisch, ne? den Krishna. Dann haben wir auf jeden Fall so ein bisschen Holi verstanden. Das, ich muss jetzt gerade ein bisschen schmunzeln jetzt mit der Geschichte von Krishna. Finde ich aber wirklich gut, ne? Kannte ich so jetzt auch noch nicht, finde ich gut. Dann haben wir ja auf jeden Fall, hast du vorhin schon mal erwähnt, ein anderes, wir haben ja viele wichtige Feste, aber ein anderes wichtiges Fest steht ja jetzt bevor, ja, um dem noch seine Bühne zu geben, weil wir quatschen jetzt auch schon fast 40 Minuten. Denn Diwali steht ja an. Diwali, ein überregionales Fest?
Ja, wie ich gesagt habe, die Holi, yes, ist verbreitet in ganz Indien, aber das war mehr in Nordindien.
Damals.
Ja.
Ja.
Als das Kind war, das war mehr in Nordindien.
Ein regionales Fest.
Aber jetzt mit Internet und alles, du siehst, überall weltweit ist Holi verbreitet.
Ja.
Diwali ist das einzige Fest, das in ganz Indien
schon immer
gefeiert wird.
Ja.
Und zweite Sache, was ich auch früher vor dir gesagt habe, dass wir in alle indischen Religionen wird gefeiert. Ob das Sikhism ist, Jainism ist oder Buddhism ist, in Indien.
Ja.
Habe ich dir da,
ja, ist auch ein gemeinsames Fest.
Ich meine, dass diese, die Religion, die indische Subkontinent
entstanden sind, ja.
Hindus, Buddhismus, Jainismus,
Sikhismus, genau.
Und die alle Religionen auch feiern Diwali.
Genau.
Das ist ein großer Unterschied. Zum Beispiel, Holi feiern sie auch alle. Aber zum Beispiel Ganesh Chaturthi oder Krishna's Geburtstag werden nur Hindus feiern.
Hindus feiern, genau.
Oder aber Buddha's Geburtstag werden nur Buddha feiern.
Ja.
Mahavir's Geburtstag ist auch Feiertag. Das ist Mahavir.
Ja.
Jains feiern. So, das ist eine andere Sache. Aber Holi, Diwali ist alle feiern.
Ja, das merkt man auch. Also selbst als Inderin, die in Deutschland groß geworden ist, habe ich gemerkt, dass egal welcher Inder in Deutschland lebt und egal wie lange er in Deutschland schon lebt, Diwali wirklich von... Ich kenne keinen Inder, der Diwali nicht zelebriert tatsächlich. Ich kenne andere Feste, die aus zeitlichen oder anderen Gründen hier nicht zelebriert werden. Aber Diwali hat für jeden Inder, für jeden Hindu einen ganz großen und besonderen Stellenwert.
Bevor ich zu, warum man das feiert, sage ich andere Hintergründe.
Ja.
Diwali kommt nach Regenzeit.
Ja.
Und Diwali, in die alte Indien ist die Landwirt. Das ist, hauptsächlich Landwirt war wichtig in Indien.
Ja.
Nach Diwali ist alles, Regenzeit ist alles verschmutzig und so weiter. So wichtig ist, für Diwali musste man alles sauber machen, neu streichen, neu putzen die Häuser. Das war sehr wichtig gesagt.
Mhm.
Das hat man gemacht. Und dann Diwali gefeiert. So, das ist noch ein Hintergrund in Diwali. Bevor Diwali wird, musste alles sauber gemacht werden.
Aber in Diwali hat ja sowieso ganz viele Geschichten, warum Diwali gefeiert wird. Einmal ganz pragmatisch, natürlich nach der Regenzeit, was natürlich für uns Inder dann, wenn die Regenzeit vorbei ist, entsteht auch wieder neue Fruchtbarkeit und neues Land und neues Leben quasi. Und Diwali, in Diwali geht es ja auch darum, hast du mir mal erklärt, dass, wie eigentlich in allen indischen Festen, der Sieg über das Gute vom Bösen, über Licht.
Ich wollte dazu kommen.
Zum warum Schatten.
Diwali gefeiert wird.
Ja, ich wollte auch ein bisschen klugscheißern, so ein bisschen weiß ich ja auch. Ne?
Ja, eine ist, dass der Rama, der Avatar von Vishnu, hat Dämonen, Ravan, der Böse, besiegt und kam zurück nach seiner Hauptstadt, Ayodhya.
Ja.
Und da hat die Leute für seinen Empfang das gefeiert.
Ja.
So, das ist ein Grund, warum die Diwali feiert.
Ja. Erzähl weiter.
Und dann zweiter Grund ist, dass der Krishna, das ist auch ein Avatar von Rama, hat einen Dämon, Narkasur, besiegt. Und da ist auch ein Grund, dass Diwali gefeiert wird. Und dritter Grund ist, die Göttin Lakshmi, die Göttin von Reichtum, ist an den Tag quasi nicht geboren, ne? Die ist von mehr Stand sind und hat Vishnu geheiratet. Ich kann nochmal sagen, drei Gründe. Einmal Rama, der Dämon Ravan besiegt hat. Zweite, Krishna, der Dämon Narkasur besiegt hat. Dritte, die Lakshmi hat Vishnu geheiratet. Lakshmi ist die Göttin von Reichtum. Das sind drei Gründe. Das ist, oder es könnte auch mehrere Gründe geben, aber das in, ich kann nur drei erzählen. So, in Diwali, viele Feste in Indien, die sind nicht ein Tag eingeschränkt. Mehrere Tage. Diwali wird 5 Tage.
Hatten wir zu Anfang schon mal gesagt, ja. Genau. Es wird 5 Tage Diwali gefeiert.
Ja. 2 Tage vor Diwali-Tag, wo wir auch feiern hier, ist der Tag, nennt man Dhanteras. In den Tag kauft man Gold oder etwas. das ist dann vielleicht ein Gedanke, dass man irgendwie die Vermögen schafft für Zukunft.
Sicherheit und Vermögen für die Zukunft schaffen, indem man zum Beispiel Gold einkauft, ja?
Der zweite Tag ist Narakasa Chaturthi nennt man. Das ist der Tag, wo die Krishna Narakasa besiegt hat.
Ja.
Da wird auch Lampchen gemacht und sowas, aber nicht so groß wie in die Haupttag.
Mhm.
Haupttag ist Lakshmi gehört. In Lakshmi, da wird natürlich die Lampchen gemacht und dann wird um das Haus gemacht, Puja gemacht. Hauptpuja wird am Diwali-Tag gemacht. Diwali und Holi, wie ich gesagt habe, die Lampchen gemacht, die Häuser sauber gemacht, wie nennt man hier auch die Elektrik?
So Lichterketten.
Lichterketten
überall gehangen, ja, genau, richtig schön bunt.
Ja. Kennst du das auch?
Ja.
Und das kennst du, dass man macht eine Puja und diese kleine Lämpchen wird um das Haus und jede einzelne Zimmer stellt.
Ja.
Warum das ist, ich habe dir nicht gesagt. Die sagen, die Lakshmi kommt, Lakshmi ist Reichtum.
Ja.
Kommst du dir nur, wenn das sauber und Licht gibt.
Ja.
Deswegen jede einzelne Zimmer. In deinem Zimmer, wenn das nicht sauber und kein Licht gibt,
dann kommt Lakshmi nicht und wird dich nicht mit Reichtum segnen. Ja, okay. Also quasi auch ein bisschen eigennützig, dann alles ordentlich und hell erfreut zu haben.
Okay. Okay, diese Lämpchen, du hast auch gefragt, warum Lämpchen? Lämpchen ist auch sehr einfach. Dunkelheit vertreiben.
Genau, man will... Also Lakshmi möchte es nicht nur sauber und hell haben, sondern man möchte im Umgang, also es gibt wie in vielen indischen Festen nicht nur einen Grund, weswegen er gefeiert wird, sondern es gibt oftmals viele Gründe, wie ihr jetzt auch bei Diwali wieder feststellen könntet. Und dieses Anmachen von Teelichtern, das ist ja ganz prägnant in Diwali. Also wenn jemand Diwali kennt, dann bringt er dieses Lichtlein damit immer in Verbindung. Und es geht in dem Fall nicht nur um Lakshmi, die ein Reichtum geben soll, wobei Reichtum natürlich jeder haben möchte, ne? Möchte keiner darauf verzichten, sondern auch der Gedanke, das Dunkle zu besiegen, ja, das Dunkle zu vertreiben, indem man ein Lichtlein anzündet. Und den Grundgedanken, den finde ich sehr bezaubernd, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Papa, du bist jetzt beim dritten Tag stehen geblieben. Jetzt kommt noch Tag 4 und Tag 5 von Diwali.
Ja, vierter Tag ist Govardhan Puja.
Ja.
Das ist an Krishna gewidmet, kann man sagen.
Okay.
Müsste du Geschichte auch
lernen? Wir haben jetzt genau 10 Minuten Zeit, bevor das Segment voll ist, hat mir gerade mein Spotify-Podcast gesagt.
Die Krishnas Geschichte ist, einmal der Regengott war wütend über die Krishnas Dorf, weil die haben Indra nicht gebetet oder sowas.
Ja.
Und er hat starke Regen
fallen lassen. Ja.
Und das war ein Problem, das war eine Flut quasi. Und Krishna hat einen kleinen Berg auf seine kleinen Finger hochgehoben und darunter seine Dorfleute gerettet.
Das, somit haben sie überlebt quasi, diese Sintflut, ne? Oder diese Flut quasi. Ja.
Und den Tag wird gefeiert.
Okay.
Und das ist mehr die Tag für Landwirte, im Grunde genommen. Da werden die Ochsen oder Kühe ist die gemalt.
Ach, ja stimmt, bunt angemalt und geschmückt. Ja. Und weil Krishna halt eben auch Kuhhirte war.
So,
ne?
Das ist mehr
symbolisch
für die Landwirte.
Ja.
Und dann kam dieser fünfte Tag. Fünfter Tag ist Bhai Dooj. Das ist ein Fest für Brüder und Schwestern. In Indien viele Feste sind eigentlich Familienfeste. Es gibt Feste für Brüder und Schwestern, sogar zweimal.
Stimmt.
Diese Wandlung ist sehr, sehr wichtig in Indien. Es gibt Rakhi, wo die Schwester zu Bruder geht.
Um ihn ein Band zu umwickeln und ihn quasi dadurch zu segnen und zu schätzen, wertschätzen.
Ja. Und dann gibt es diese Bhaidur wurde Bruder zu Schwester besucht.
Ja, mit einem kleinen Geschenk, ne?
Ja, ja.
Um seine Wertschätzung auch zu symbolisieren und zu zeigen. Ja.
So, das ist die Bhaidur. So, diese 5 Tage ist Diwali gefeiert.
In Indien?
In Indien. Eine Sache konnte es noch so geben.
Ja, dann los.
Diwali wird immer an Neumondtag gefeiert.
Ja, stimmt. Also
das ist eine dunkelste Nacht.
Die dunkelste Nacht im Monat.
Monat.
Ja.
Und dann die Lämpchen
leuchten natürlich noch mal stärker. Ne? Und können, das ist natürlich ein Grundgedanke. Aber das ist dann auch ein wunderschöner Grundgedanke, um meinen Satz zu vollenden. Das ist aber dann tatsächlich auch der Grund, warum Diwali nie an ein und denselben festen Tag ist. Im Vergleich, Weihnachten ist immer 24., 25., 26. Ist immer jedes Jahr dasselbe. 25., 26., 1., 2. Weihnachtstag, 24. Heiligabend. Das ist völlig egal, was das für ein Wochentag ist. Das Datum zählt. Und im hinduistischen Kalender oder im indischen Kalender, der ist mondgerichtet, mondgewandelt. Und dadurch gibt es keinen festen Feiertag in einem festen Datum, sondern wie der Mond steht.
Ja, du hast recht. Alle Feste in Indien, ne?
Ja.
Sie sind meistens an Vollmond oder Neumond oder 1. Tag oder 8. Tag Montag gefeiert.
Mhm.
Und dadurch, die sind beweglich.
Stimmt, beweglich. Das Wort habe ich gesucht. Bewegliche Feiertage sind
auch
es.
Auch Holi ist beweglich. Das ist ein Vollmondtag eigentlich.
Ja. Holi, Vollmondtag und Diwali, Neumondtag.
Ja.
Bitte. So,
es gibt 2 Feste, die sind nach Sonne auch
gerichtet.
Ja. Oder 4 kann man sagen. Die sind Makar Sankranti und Kang Sankranti. Das ist diese, genau wo die Sonne.
Aber die sind ja auch beweglich.
Nein, die sind nicht beweglich.
Die sind immer fest.
Ja,
okay, die sind fest. Also Sonnenfeiertage sind fest und Mondfeiertage sind quasi beweglich.
Ja. Die indische Kalender ist nach Mond gerichtet.
Mhm.
Ich wollte nur sagen, die Einzige, was die sagen, die machen einen Korrektor. Mhm. Jede 3. Monat, dritte Jahr.
Okay.
Dann ein Monat gibt 2-mal. Das ist komplex.
Oh, ja, es ist mir, das wird jetzt schon wieder zu mathematisch.
Aber dadurch, was passiert, die Feiertage bewegen sich, aber nur innerhalb eines Monats.
Genau, innerhalb von 4 Wochen
Rhythmus. 35 Tage oder 29.
Maximal 6 Wochen.
29 Tage.
Ja, okay.
So, ein Mondzyklus ist ca. 29 Tage plus etwas.
Das heißt, im Umkehrschluss, Diwali ist entweder in Ende, also irgendwann im Oktober oder irgendwann im November, aber nie im Dezember oder im August, sondern immer in diesem Bereich halt.
Das ist genau wie Easter.
Ostern, genau. Ostern ist beweglich, richtig. Ostern ist beweglich.
Ist ein Freitag beweglich.
Stimmt.
Das kann nicht in jeden Tag, jedes Jahr gleich.
Oder halt eben auch in anderen, um jetzt einen anderen Glauben zu nehmen, muslimischer Glaube, Ramadan ist doch auch.
Ramadan oder Eid, der Zuckerfest.
Ist auch beweglich, ne?
Aber da ist ein kleiner Unterschied, wollte ich nicht sagen.
Ja.
Die haben kein Korrektor, dritte Jahr.
Das heißt, bei denen wiederholt sich alle 12 Jahre.
Ja, dann auf 12 Jahre kann wieder.
Genau. Und bei uns ist es quasi alle 3 Jahre, aufgrund dessen, dass wir eine Korrektur machen, wobei alle natürlich in ihrer Art und Weise ihre Berechtigung haben. Ich glaube, das würde jetzt zu weit ausfahren, wenn wir darüber jetzt noch diskutieren wollen würden. Wir haben auch gar keine Zeit mehr dafür. Denn, wie ich vorhin schon erwähnt habe, kann ich nicht länger als eine Stunde aufnehmen und wir sind schon bei 53 Minuten. Papa, es ist der Wahnsinn. Ich habe nicht daran geglaubt, dass es heute tatsächlich klappen wird. Wir haben, glaube ich, faktisch uns auch korrekt verhalten, soweit ich das beurteilen kann.
Soweit ich weiß.
Soweit du weißt. Du weißt, dass du nichts weißt, oder wie war das nochmal?
Ich weiß nicht alles deswegen.
Ja, das weiß keiner. Ne, aber beim hinduistischen Glauben, wir hatten das beim ersten Part auch schon gesagt, in dem Moment, wo du denkst, du hast es verstanden und dann machst du das nächste Buch auf, merkst du eigentlich, dass du noch gar nichts verstanden hast und immer noch auf dem Weg bist, um das wahrhaftig zu verstehen. Das ist das Interessante am Hinduismus, man kommt irgendwie nie an. Immer dann, wenn man denkt, man ist angekommen und hat alles alles hinterfragt, was man hinterfragen hätte können, kommt wieder eine Frage auf, die man sich stellen kann, um irgendwie noch tiefer in die Materie zu tauchen. Aber ich glaube, heute haben wir zwei wichtige Themen auf jeden Fall besprochen, beziehungsweise ein wichtiges Thema, was für euch ganz wichtig war, das Kastensystem, was wir versucht haben, kurz und knapp zu halten, soweit es ging. Und natürlich, was mir persönlich auch ein Anliegen war, kurz über unsere Feste, vor allen Dingen über Diwali zu reden, weil ja Diwali jetzt quasi ansteht, ne? Und vielleicht denkt ihr am 12. November an uns, ja, und zündet vielleicht ein Lichtlein an bei euch, um den dunklen Gedanken oder der Dunkelheit keinen Raum zu geben, um es dann mit euren Lichtlein zu erhellen. Ob euren Raum, eure Seele, euren Geist, euren Tag, ist euch überlassen. Ne? Und in diesem Sinne, macht euch ein Lichtlein an, seid lieb zueinander, seid neugierig, bleibt neugierig und Baba!